Sie verließen den abgeschirmten Bezirk der Halle und gingen nebeneinander auf die Gruppe der Angehörigen der kleinen Häuser zu, die sich am Ende des Raumes versammelt hatte. Irgendwo im Innern der Kuppel wurde eine Glocke angeschlagen. Noch 20 Minuten bis zum Beginn. »Die kleinen Häuser erwarten, dass sie sie anführen«, sagte Fenring und nickte den Leuten zu. »Wie doppelsinnig«, dachte der Baron. »Wie verflucht doppelsinnig.« Er schaute auf die neuen Talismane, die den Hallenausgang flankierten. Der Stierschädel und das Ölgemälde des alten Herzogs Atreides, Letos Vater. Sie erfüllten ihn mit einer dunklen Ahnung, und er fragte sich, welches Motiv Herzog Leto dazu inspiriert hatte, diese Dinge zuerst in seiner Halle auf Caladan und später auf Arrakis aufzuhängen. Ein Gemälde seines Vaters und den Kopf des Stiers, der ihn getötet hatte. »Die Menschheit verfügt nur über eine Wissenschaft«, sagte der Graf, nachdem die Gäste sich ihnen angeschlossen hatten und sie gemeinsam vor der Halle in den Warteraum gingen. Es war enger hier. Die Fenster waren hoch und der Boden bestand aus gemusterten Platten von weißer und purpurner Farbe. »Und welche Wissenschaft ist das?«, fragte der Baron. »Es ist die Wissenschaft der Unzufriedenheit«, erwiderte Fenring. Die scharfsnasigen Angehörigen der kleinen Häuser hinter ihnen stießen ein erheitertes Gelächter aus, das gerade noch an der Grenze dessen lag, was der Baron tolerieren musste. Glücklicherweise öffneten in diesem Moment die Pagen die Tür. Das Gelächter ging unter im Lärm anspringender Motoren. Die Wagen standen bereit. Bunte Wimpel flatterten im Wind. Um die plötzliche Stille zu überbrücken, hob der Baron die Stimme und sagte: »Ich hoffe, dass Sie nicht mit der Vorstellung unzufrieden sind, die mein Neffe Ihnen heute bieten wird, Graf Fenring.« »Ich bin lediglich von einer gewissen Vorahnung erfüllt«, gab der Graf zurück. »Wie bei einer Prozessverbal, bei der man noch nicht weiß, gegen wen sie gerichtet ist.« Es war nur den vor ihnen liegenden Treppenstufen, die der Baron mit festen Schritten nahm, zu verdanken, dass niemand etwas von seiner völligen Verblüffung wahrnahm. »Eine Prozessverbal«, dachte er. »Das ist ein Bericht über ein Verbrechen gegen das Imperium.« Der Graf grinste in einer Form, als habe er einen guten Witz gemacht, und klopfte dem Baron beruhigend auf den Arm. Während der Fahrt zur Arena saß der Baron die ganze Zeit über zwischen seinen bewaffneten Wagenbegleitern, warf misstrauische Blicke auf Graf Fenring und fragte sich, was dieser Laufbursche des Imperators sich dabei gedacht haben mochte, einen solchen Witz ausgerechnet in Anwesenheit von Angehörigen kleiner Häuser zu machen. Hinter seinen Worten musste etwas anderes stecken, denn Fenring war dafür bekannt, dass er niemals etwas tat, für das er kein Motiv besaß. Er benutzte nicht einmal zwei Worte, wo eines ausreichte. Gemeinsam nahmen sie in der goldenen Loge über der Arena Platz. Fanfaren schmetterten. Die Ränge neben und unter ihnen waren mit Menschen gefüllt, die Fähnchen schwenkten. Und schließlich glaubte der Baron, die Antwort auf seine Frage gefunden zu haben. »Mein lieber Baron«, sagte Fenring und näherte sich mit den Lippen dem Ohr des Barons, »Sie sind sich doch darüber im Klaren, dass der Imperator die Wahl Ihres Erben noch nicht sanktioniert hat, nicht wahr?« Am meisten überrascht war der Baron über die Tatsache, dass ihm Fenrings Worte auf der Stelle die Sprache verschlugen. Er starrte den Mann an und sah dabei aus den Augenwinkeln, wie sich Lady Fenring durch die Wachen zu ihrer Loge zwängte. »Das ist der Hauptgrund, der mich hierher geführt hat«, fuhr der Graf fort. »Der Imperator hat mich gebeten, ihm einen Bericht darüber zu geben, ob sie sich für einen würdigen Nachfolger entschieden haben. Und bekannterweise sagt er nichts mehr über die Würdigkeit eines Mannes aus als sein Verhalten in der Arena. Wie?«
»Der Imperator hat mir zugesichert, dass ich meinen Erben selbst bestimmen kann«, knirschte der Baron.
»Wir werden sehen«, meinte Fenring und wandte sich ab, um seine Frau zu begrüßen. Sie nahm Platz, lächelte dem Baron zu und richtete ihre Aufmerksamkeit dann auf die mit Sand bestreute Arena, in der jetzt Phaedra Uther erschien. Er trug einen eng anliegenden Anzug und verschiedenfarbige Handschuhe, rechts einen schwarzen, in dem ein langes Messer blitzte, links einen weißen, in dem er eine kurze Klinge trug. Weiß symbolisiert das Gift und schwarz die Unschuld, sagte Lady Fenring. Ein seltsamer Brauch, meinst du nicht auch, mein Lieber? Mhm, machte der Graf. Von der Familiengalerie her erwies man Phaedra Uther die Ehre mit lautem Jubel. Er blieb stehen und hob dann den Kopf, um zu sehen, wer dort alles saß. Er erkannte Vettern und Basen, Demi-Brüder und Konkubinen sowie eine Reihe von Old-Frain-Personen. Leute, die ihm auf den ersten Blick nicht bekannt erschienen. Die Fanfarenbläser gaben sich alle Mühe, seinem Einzug mit dem gebührenden Klang Unterstützung zu verleihen, während die übrigen Gäste in bunte Farben gekleidet unzählbare Fähnchen schwenkten. Es wurde Phaedra Uther in diesem Augenblick klar, dass all die Leute da oben viel lieber sein Blut als das des Sklavengladiators auf diesem Grund würden fließen sehen. Natürlich gab es für ihn nicht den geringsten Zweifel am Ausgang des Kampfes. Aber dennoch. Er hob die beiden Klingen der Sonne entgegen und salutierte dann, ganz wie es die alten Bestimmungen verlangten, einmal in jede der drei Ecken der Arena. Dann schob er das vergiftete Messer in die Scheide zurück. Prüfend wog er die andere Klinge in der Hand. Sie war seine Geheimwaffe und würde dafür sorgen, dass aus diesem Sieg ein ganz besonderer werden würde. Auch an ihr klebte Gift. Einen Augenblick später war sein Schild justiert und er verhielt sich still, bis er sicher war, dass alles stimmte. Obwohl dieser Moment seine eigene Spannung besaß, entledigte sich Phaedra Uther ihr mit einer lässigen Handbewegung. Er nickte seinen Helfern und Ablenkern zu und überprüfte ihre Ausrüstung mit einem abschätzenden Blick. Die Fesseln mit den glänzenden scharfen Metallspitzen waren an ihrem Platz und ebenso die Widerhaken. Phaedra Uther gab den Musikern ein Signal. Ein langsamer Marsch begann, wohlklingend in altertümlichem Glanz, und Phaedra Uther führte sein Gefolge quer durch die Arena auf die Loge seines Onkels zu, an deren Fuß er anhielt, um ihm seine Ehrerbietung zu erweisen. Dann fing er den zeremoniellen Schlüssel auf. Die Musik verstummte.